Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Der 9. November gilt als der Schicksalstag der Deutschen. Von Pogromnacht und Mauerfall konnte das Hamburger Echo am 9.11.1924 naturgemäß noch nichts wissen. Aber neben dem ersten Jahrestag des abgewehrten Hitler-Ludendorff-Putsches gedachte man wenig überraschend für ein sozialdemokratisches Blatt auch der sich zum 6. Mal jährenden erfolgreichen Novemberrevolution. Klassisch sozialdemokratisch positioniert man sich dabei zwischen den Extremen, also denjenigen, denen es zu viel Revolution und denjenigen, denen es zu wenig Revolution war, und erklärt doch sehr freimütig, dass die Revolution auch aus sozialdemokratischer Sicht noch nicht abgeschlossen sei. Näheres erfahren wir von Frank Riede.
Vom nationalen Umsturz zum universalen Aufbau, zum Gedächtnis der Novemberrevolution. In Frühlingsstürmen pflegten bürgerliche Revolutionen sich zu vollziehen. Das Steigen des Saftes in den Bäumen war ihnen gleichsam die Verheißung, Blüte und Frucht wird kommen. Der deutsche Novemberumsturz ist nicht umwittert von so verheißungsvollen Zeichen. Stürme brausten, jedoch als Vorboten eines bösen Winters. Grauer Nebel schlug seine nassen Laken um jede Kreatur und tauchte alles in die gleiche Farblosigkeit. Nein, die Zeichen standen nicht auf Freude. Saftleer die Natur und blutleer der Volkskörper. Eine unsagbare Müdigkeit, die den Gliedern jeden Halt nahm und widerstandslos wie den Einzelnen so den staatlichen Organismus zusammenklappen ließ. Der Paradeschritt der Revolution, er war in Wirklichkeit ein lautloser Zug der Schatten. So jede staatliche Widerstandskraft leergepumpt, jeder soziale Wille weggeblasen, dass die Bewahrung der äußeren Ordnung beinahe rätselhaft erscheint. Verständlicher wäre gewesen, wenn sich Banden bildeten, die das Gewaltwesen der Kriegsfront als Räuberunwesen fortgesetzt hätten. Dazu wäre es gekommen, wenn nicht der den breiten Massen innewohnende Ordnungssinn sich seine Ordnungsbehörde in Gestalt der Arbeiter- und Soldatenräte geschaffen hätte. Es erfüllte sich Ludwig Franks Wort, Zitat, »Was die Hand der deutschen Arbeiter berührt, das wird zur Organisation, auch die Revolution«, Zitat Ende. Aber in der totalen Ermüdung der Körper konnten die blutleeren Hirne die große Idee nur als Vision erfassen, sie sofort kraftvoll zu verwirklichen, ging über die Kraft. Den matten Händen der Vertreter des Obrigkeitsstaates entsank die Gewalt. Im Bewusstsein, dass sie all und jedes Herrschaftsrecht verspielt hatten, traten die hohen Herren von der militärischen und zivilen Gewalt ab. Throne sanken wie durch und durch verfaulte Weiden geräuschlos in sich zusammen, ein einziges Feld der Verwesung ringsum. Hinten nach suchten die abgedankten Herrschaften nach einem Fetzen, um ihre Blöße zu bedecken, eine schamlose Legendenbildung webte das Schamtuch vom Dolchstoß, der die Front gemeuchelt hat. Im November 1918 und noch viel später war für dieses Lügengewebe noch kein Faden gesponnen. In der Nationalversammlung hat bei der Abstimmung über den Versailler Vertrag kein Mäuslein davon gewispert. So sehr waren die Deutschnationalen davon überzeugt, Deutschland habe zu lange mit dem Friedensangebot gewartet, dass sie damals den Wählerbetrug bei den Davis-Gesetzen vorausnahmen und durch Verabredung die Vertragsannahme ermöglichten. Jahre mussten vergehen, ehe die Dolchstoßlüge sich hervorwagte. Der Umsturz ist vor sich gegangen nicht als vorbereitete Handlung, sondern schicksalshaft. Zu lange hatte Deutschland den Militärherren alle Bestimmungsgewalt überlassen, zu lange die unsägliche Last auf dem Rücken der Volksmillionen gelegen, zu tief hatte die Unmoralität der Zustände sich ins Bewusstsein der Massen hineingefressen. Da kam der Reformwille der Herrschenden zu spät. Das Zugeständnis des parlamentarischen Regierungssystems hätte ein Jahr früher Wunder wirken können. Nun war es nur das Eingeständnis völligen Bankrotts. Wenn das Haus einstürzt, kann man mit Stützbalken nicht mehr beikommen. Dass das stürzende Gebälk und der nachfolgende Schutt für das Volk nicht jede Lebensmöglichkeit verschütte. Das musste der Gegenstand der Sorge der politischen Führer sein. Als Führer aber konnten die Schuldigen des Zusammenbruchs nicht in Betracht kommen, sie beiseite zu stoßen und unschädlich zu machen. Das war zunächst der Inhalt der Revolution. So etwas wird nicht vorbereitet, nicht gemacht. Auch diese bescheidene Leistung ist geschichtliche Großtat. Von ihr konnte die Erneuerung, der methodische Aufbau des neuen Staates ausgehen. Aber nun brach herein, was der Ordnungssinn der deutschen Arbeiter zunächst verhütet hatte. Knapp 2 Monate nach dem Zusammenbruch erfolgte wirklich der Dolchstoß von hinten durch Leute, die vorgaben, die wirklichen und bewussten Revolutionäre zu sein. Nun maßte sich der soziale Irrsinn an, den deutschen Sozialdemokraten mit Maschinengewehren und Handgranaten beizubringen, wie durch proletarische Diktatur der Sozialismus verwirklicht wird. Da begann die seitdem nie ruhende Auseinandersetzung um die Prinzipien der neuen Gesellschaft. Die Demokratie hatte sich bis zur Räuberromantik gesteigerten Gewaltmethoden einer Minderheit zu erwehren, und in dieser Wirrnis konnte die Reaktion sich sammeln zum organisierten Gegenstoß. Seitdem ist sogar die Verfassung, mittels der die Provisorien und Behelfe der Umsturzzeit von Dauereinrichtungen abgelöst wurden, stark umkämpft. Rechts- und Linksbolschewismus sagen dem demokratischen Gehalt der Verfassung Feder an, und starke Parteien, deutschnationale Stresemänner, bayerische Volksparteiler, hoffen, die Verfassungsbekämpfung der Bolschewisten beider Spielarten werde die Gelegenheit zur Restauration bringen. Man sagt, die Weimarsche Verfassung sei die demokratischste der Welt. Der Sozialist erkennt sie leicht als Übergangserzeugnis. Sie ist nicht aus dem konstruktiven Geist des Sozialismus geboren. Sie ist der Gipfelpunkt jener die Gesellschaft atomisierende Betrachtungsweise, die an Rousseaus Gesellschaftsvertrag anknüpft. Diese Verfassung kippt aber bereits über die äußerste Kante des Individualismus hinüber, weist den Einzelnen in den sozialen Pflichtenkreis und legt der Gesellschaft Fürsorgepflicht für den Einzelnen auf. Der Souveränität des Individuums wird im Stimmrecht ein Altar errichtet, an dem der Eingänger einer Schrulle die Messe zelebrieren kann, und an anderer Stelle künden Bestimmungen den konstitutionellen Fabrikbetrieb. Individualismus bis zur Marotte, daneben die Begründung allen Rechts und aller Freiheit auf das soziale Interesse. Die Widersprüche unserer Zeit, verschärft durch die Unentwickeltheit des politischen Geistes der Deutschen und durch das bestehende materielle Elend, sie gaben der Verfassung ihren Charakter. Er gibt kund, was politisch die Bürgerklasse längst hätte leisten müssen, das muss das Proletariat nachholen, und was nach dem Vorkriegsstand der ökonomischen Kräfte Deutschlands möglich gewesen wäre, das muss Verheißung bleiben, bis Deutschlands Wirtschaft wieder reiche soziale Revenuen abwirft und die breiten Volksschichten wirklich von sozialem Geist erfüllt sind. Gerade ihr Übergangscharakter trägt der Verfassung doppelte Feindschaft ein. Die alten Herrschaftsschichten hassen die Demokratie, auch wenn und wo sie nur formal auftritt. Denn die Wiederherstellung ihrer Vorrechte können sie nimmermehr von einer Verfassung erwarten, die auf der staatsbürgerlichen Gleichheit fußt. Wo bleibt da die Lehre vom beschränkten Untertanenverstand? Und droht nicht Gefahr, dass der Satz »Alle Gewalt geht vom Volke aus« sich sozial auswirken wird, sodass schließlich die sozialen Verheißungen der Verfassung ihren individualistischen Kern konsumieren und die echte Scharte des Sozialstaates entsteht? Die linksstehenden Feinde der Verfassung aber höhnen, deren soziale Verheißungen seien Seifenblasen und würden Seifenblasen bleiben, bis die Demokratie durch die Diktatur des Proletariats überwunden wird. Während also die alten Herrschaftsschichten zur Not den Entwicklungsbegriff kapieren, bleibt er den Bolschewisten ein Buch mit 7 Siegeln. Die einen fürchten die Weiterentwicklung der Verfassung, die anderen aber machen sich einen festen, keiner Entwicklung fähigen Begriff zurecht und meinen damit Wunder wie revolutionär zu handeln. Das aber sind die echten Revolutionäre, die bewusst ihr Handeln auf die Unterstützung der nie ruhenden Bewegungsgesetze des sozialen Körpers einrichten und auf diese Art die größtmögliche Zahl der Menschen dahin bringen, dass sie tun, was die Notwendigkeit gebietet. Die Notwendigkeit erfüllen heißt der Freiheit dienen. So bitter es den Sozialdemokraten ankam, was notwendig aus dem Kriegsverlust sich ergab, das haben sie erfüllt. Und also sind Sie, die echten Revolutionäre, berufen, die Verfassung zu schützen und weiterzuentwickeln. Die Sozialdemokratie hat nicht den Novemberumsturz gemacht. Sie hat, als die alten Gewalten in sich selbst zusammenfielen, die ordnende Hand angelegt und hat dadurch Deutschland vor dem Schlimmsten bewahrt. In Ordnung wollte sie als Vermächtnis der Revolution die Demokratie sozial befestigen, den Grundstock der Wirtschaft sozialisieren. Die Unreife breiter Schichten, die Scharlatanen anheimfielen, von denen die meisten noch nicht das ABC des Sozialismus kannten, hat den geraden Weg zu diesem Ziel verlegt. Sogar die Einrichtungen rein bürgerlicher Demokratie gerieten in Gefahr. 6 Leidensjahre machten die Volksmassen durch, Leiden nicht nur als unmittelbare Kriegsfolge, sondern verschärft durch Bruderkampf. Die alten Gewalten glaubten wiederholt, die Glocke künde bereits die Stunde ihres Sieges. Endlich hält sich der Himmel auf, durch die Novembernebel dringen heuer Lichtstrahlen. Das internationale Proletariat hat einige Schritte vorwärts gemacht. Das Proletariat Deutschlands gewann daraus Erleichterung. Und vor uns liegt die Wahlschlacht, die endgültig die Republik und ihre Verfassung befestigen soll. Die Wahlschlacht soll die Bolschewisten nahehalb von rechts und links liquidieren. Wird das geleistet, dann hat auch die Restauration verloren. Jedes Mandat, das der Bolschewismus verliert, reißt Herrn Hergt ein Stück vom Herzen. Trotz alledem, die Verfassung von Weimar ist das Feldzeichen, um das wir uns scharen. Schwarz-Rot-Gold soll stolz wehen, damit es unseren Willen bekunde, ein einiges Reich soll unser Volk zu demokratischer Bestätigung umschließen und dieses Reich soll in der Völkerfamilie gelten. Die nationale Demokratie eines jeden Landes soll von sozialem Geist erfüllt werden und über der sozialen Demokratie der Länder wehe als Symbol der Einigung die rote Fahne der Internationale. Dass wir Deutschen einen Volkswillen frei entwickeln und es dadurch wirklich zur Herausbildung der Nation gelangen, das ist der eigentliche Gewinn der Revolution. Vorher Obrigkeit und Untertanen, nun Staatsbürger mit Selbstbestimmungsrecht. Auf diese Art wird die geistige Knechtschaft getilgt, die seit dem Verfall der deutschen Gemeinfreiheit auf dem Deutschen lastete. Vor dem Krieg erschien der deutsche Obrigkeitsstaat für die Ewigkeit gegründet. Die Revolution brachte den alten Herrschaftsklassen das Gruseln bei. Sie wurden klein, die Arbeiter aber reckten sich empor und gewannen als unverlierbaren Besitz politisches und soziales Selbstbewusstsein. Und also war der Novemberumsturz doch eine Revolution. Denn er weckte ein neues Prinzip, das unendlich weiterwirken und durch die Demokratie ein neues Gesellschaftssystem schaffen kann. Ehre dem neu gestaltenden Geist.
Das war's vom Jubiläum der Novemberrevolution. Empfehlt uns weiter und schreibt uns Kommentare über aufdentaggenau@posteo.de. Dann sind wir beim 10-jährigen Jubiläum auch noch dabei. Bis morgen!
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Thank you.